Herzlich willkommen beim rechtshistorischen Podcast der Universität Trier. Die aktuelle Episode beschäftigt sich mit Rudolf von Jehring. Fridtjof Haft schreibt in seiner Einführung in das juristische Lernen, dass es Informationen gibt, die man tatsächlich nur in Vorlesungen erfahren kann. Und dass ein peinliches Erwachen kommen kann, wenn Sie in der mündlichen Prüfung den Namen Rudolf von Jehring falsch aussprechen. Dieses Schicksal wird die Hörer des Podcasts zwar nicht mehr ereilen, doch sei der Besuch rechtshistorischer Vorlesungen und Seminare dennoch empfohlen. Jehring ist interessierten Juristen durch seine Angriffe auf die sogenannte Begriffsjurisprudenz und seine Rolle als Begründer der sogenannten Zweckjurisprudenz ein Begriff. Zudem verdanken wir Jehring etwa die Rechtsfigur der Culpa in Contrahendo, selbst wenn diese wohl kaum jemand mit Jehring in Verbindung bringen würde. Rudolf Jehring wurde am 22. August 1818 in Aurich in Ostfriesland geboren. Er entstammte einer alten und angesehenen Juristenfamilie. Seine Ahnengalerie umfasste auch Hermann Conrick, der im Jahr 1643 die lothar'sche Legende widerlegte, also nachwies, dass Kaiser Lothar die Digesten in Deutschland nicht förmlich in Kraft gesetzt hatte. Als Rudolf Jehring 7 Jahre alt war, verstarb sein Vater. Die Mutter war mit ihren 6 Kindern derart überfordert, dass sie ihren Sohn Rudolf der Obhut des Gymnasiallehrers Wilhelm Reuter übergab. Dies war freilich ein Segen für Jehring, entdeckte doch Reuter, was an Talent in ihm steckte und förderte ihn. Denn wie viele Begabte langweilte Jehring, was andere überforderte. Mit 17 machte Rudolf Jehring sein Abitur und immatrikulierte sich anschließend an der Universität Heidelberg im Fach Rechtswissenschaften. Dort hörte er unter anderem Vorlesungen bei Thibault. Jedoch verbummelte er dort mehr oder weniger seine ersten beiden Semester, bevor er dann an die Universität München wechselte. Unter dem Einfluss von Friedrich Hebbel fällte er in seiner Münchner Studienzeit den Entschluss, Dichter zu werden. Dies rief allerdings bei seiner Familie erheblichen Widerstand hervor. Jehring wurde nach Göttingen geschickt, um dort sein juristisches Studium zu forcieren. Rudolf Jehring tat dies und fand zunehmend Gefallen an der Jurisprudenz. Beim Besuch eines Repetitors wurde ihm von diesem empfohlen, die Hochschullaufbahn einzuschlagen. Jehring zog es jedoch in die ostfriesische Heimat zurück, wo er der Familientradition folgend Verwaltungsjurist werden wollte. Seine Zulassung zum Staatsdienst wurde allerdings aufgrund der Tatsache, dass bereits sein Bruder im Staatsdienst tätig war, abgelehnt. Sein Lehrer und Mentor Wilhelm Reuter empfahl Jehring daraufhin nach Berlin an den Romanisten Adolf Rudorff. Bei diesem promovierte Jehring 1842 mit einer lateinischen Abhandlung zum Erbrecht. Nur ein Jahr später habilitierte er sich eben dort und wurde Privatdozent. 1845 wurde er als Ordinarius für römisches Recht nach Basel berufen, jedoch wechselte er noch im selben Jahr nach Rostock. Dort heiratete er auch seine erste Frau Helene. 3 Jahre später fand dieses private Glück ein jähes Ende, als Helene bei der Geburt ihres ersten Kindes verstarb. Auch der Neugeborene überlebte seine Mutter nur um 2 Monate. 1849 wechselte Rudolf Jehring nach Kiel und lernte dort Ida Fröhlich kennen. Er heiratete sie und aus der Ehe gingen 5 Kinder hervor. Im Jahr 1852 zeigte die Universität Gießen Interesse an Jehring. Da dieser lieber in Kiel bleiben mochte, stellte er bei den Berufungsverhandlungen enorme Forderungen für einen möglichen Wechsel. Für ihn völlig überraschend kamen die Gießener diesen überzogenen Forderungen jedoch nach, sodass Jehring wohl oder übel nach Gießen wechseln musste. Dort widmete er sich dann seinen Abhandlungen zum römischen Recht. Einmal wurde ihm folgender Sachverhalt zur Begutachtung vorgelegt. Ein und dieselbe Sache wurde an 2 unterschiedliche Leute verkauft und ging anschließend durch Zufall unter. Die Frage, die sich stellte, war, ob der Verkäufer in diesem Fall dennoch den Kaufpreis fordern kann, und zwar von beiden Käufern. Sein Rechtsgefühl sagte Jehring, dass dies wohl kaum angehe. Allerdings hatte er zuvor in seinen Abhandlungen zum römischen Recht selbst das Gegenteil vertreten. Obwohl er seine frühere Ansicht immer noch formaljuristisch für zwingend hielt, revidierte er diese aus einem bloßen Rechtsgefühl heraus. Die Erkenntnis, die Jering hierbei gewann, war folgende: Juristenlogik muss nicht zwangsläufig zu richtigen und billigen Ergebnissen führen. Gerade auch darin unterscheidet sich seine Auffassung von einer lediglich an abstrakten Rechtsbegriffen ausgerichteten Begriffsjurisprudenz, die durch ihre vermeintliche Allgemeinheit Recht und Billigkeit gewährleisten wollte. 1860 arbeitete Jering in einem Aufsatz mit dem Titel »Culpa in contrahendo« oder »Schadensersatz bei nichtigen oder sonst nicht zur Perfektion gelangten Verträgen« anhand sehr ausführlicher Kasuistik und Einzelfallbetrachtung die theoretische Grundlage des Verschuldens beim Vertragsschluss heraus. Dies war ein Novum, da das Quellenmaterial der Digesten keinen Aufschluss für das Problem bot. Heute ist uns die Rechtsfigur dagegen als selbstverständlich geläufig und seit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz sogar in den Paragraphen 280 Absatz 1, 241 Absatz 2 und 311 Absatz 2 BGB kodifiziert. 1867 starb auch Jerings zweite Frau Ida. Er nahm daraufhin einen Ruf nach Wien an. Seine dortige Antrittsvorlesung hatte das Thema, ob die Jurisprudenz eine Wissenschaft sei. Jering definierte dabei Rechtswissenschaft treffend als das wissenschaftliche Bewusstsein in Dingen des Rechts, das Bewusstsein, das nach Seiten der Rechtsphilosophie hin die letzten Gründe zu erforschen hat, denen das Recht auf Erden seinen Ursprung und seine Geltung verdankt, nach Seiten der Rechtsgeschichte ihm Folge auf allen seinen Wegen, die es genommen hat, um von Stufe zu höchster Vollkommenheit sich zu erheben, nach Seiten der Dogmatik, die zum praktischen Gebrauch geordnete wissenschaftliche Darstellung aller Erfahrungen und Tatsachen, welche den augenblicklichen Höhen- und Endpunkt in der Erfassung der Rechtsidee in sich schließen. Die Rechtswissenschaft beruht laut Jering also auf drei Säulen: Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik. Zudem betrachtet er das Recht zu seiner Zeit als im absoluten Höhepunkt angelangt und setzt sich damit gegen die historische Rechtsschule Savignys in Position. In Wien war Jering allgemein anerkannt, hatte gute Gesellschaft und heiratete Luise, das ehemalige Kindermädchen. Dann jedoch traf ihn der Fluch der Unproduktivität. Frustriert war er zudem, als statt seiner sein Freund Bernhard Windscheid den Ruf nach Heidelberg erhielt. Einen eigenen Ruf nach Straßburg lehnte Jering ab. Ihn zog es wieder zurück nach Göttingen. 1872 schreibt er »Den Kampf ums Recht«, eine verhältnismäßig dünne Abhandlung, die jedoch viel diskutiert und weiterempfohlen wird. Die Abhandlung geht von der These aus, dass der Friede das Ziel des Rechts und der Kampf das Mittel zum Zweck sei, dass das Recht des Kampfes um selbiges also bedürfe und kulminiert darin, dass in dem Moment, in dem das Recht seine Kampfbereitschaft aufgebe, es sich selbst aufgebe. Durch seinen Kampf ums Recht wurde Jering innerhalb kürzester Zeit zu einem der berühmtesten deutschen Rechtswissenschaftler. Als er Wien in Richtung Göttingen verließ, erhob Kaiser Franz Joseph Jering zum Dank für seine Tätigkeit in den erblichen Ritterstand. Auch in Göttingen war Rudolf von Jering sehr angesehen. Bereits zu Lebzeiten wurde ihm eine Marmorbüste aufgestellt, eine Ehrung, die seitdem in Göttingen niemandem mehr zuteil wurde. Zu seinem 70. Geburtstag und 50. Doktorjubiläum erhielt er zahllose Ehrendoktorwürden und Festgaben. Noch im selben Jahr, am 17. September 1892, starb Rudolf von Jering, überraschend an Herzversagen. Jering gilt als einer der glänzendsten Vertreter der deutschen Pandektenwissenschaft. Am meisten berühmt und umstritten wurde er durch seine Angriffe auf die sogenannte Begriffsjurisprudenz. Jerings Freund Bernhard Windscheid kommentierte dies wie folgt: Jering erklärt sich mit Leidenschaftlichkeit gegen die Begriffsjurisprudenz und stellt ihr gegenüber die Zweckjurisprudenz. Die Rechtswissenschaft sei dazu da, um ein Recht festzustellen, welches imstande sei, die menschlichen Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen. Ich unterschreibe dies alles und habe es wie oft ausgesprochen. Sehr lesenswert ist dazu Jerings Werk »Scherz und Ernst in der Jurisprudenz«, das aus einer Sammlung von Beiträgen besteht, die sich in recht kurzweiliger Weise mit der Rechtswissenschaft seiner Zeit auseinandersetzen. Rhetorisch herausragend verspottet Jering zweitrangige Dogmatiker, aber auch die großen wie Savigny und Purter. In der Folge werde ich versuchen, anhand ausgewählter Passagen einen Überblick über die Kritik Gierings und die Form, in der sie geübt wurde, zu liefern. Ein Großteil des Folgenden sind wörtliche Zitate. So erklärt Gering etwa die Reihenfolge, in der die Themen in der römischen Rechtsgeschichte seines Kollegen Rudorf angeordnet sind, damit, dass das Zimmermädchen beim Lüften des Arbeitszimmers die Blätter aufgewirbelt hat und dann im Blätterregen stand, wobei Unisua qui malipons, die Pignoris Capio auf ihrer Brust und die Manus Injectio auf ihrer Schürze zu liegen kam. Weiterhin führt Jering aus, dass man erst den Glauben an die Theorie vollständig verloren haben muss, um ohne Gefahr sich ihrer bedienen zu können. Es sei nun mal so in der Welt, dass die Juristen und Ärzte die Erfahrungen machen und die Patienten und Parteien sie bezahlen. Jedoch komme dies der Menschheit und der Wissenschaft zugute. Beim Rauchen seiner Zigarre erscheint Jering im Dunst der römische Jurist Gaius und steht ihm Rede und Antwort über das wahre römische Recht. Und Jering singt der gläubiger Jubellied. Sehr eindrucksvoll ist auch die Darstellung des juristischen Lebens nach dem Tode. Humanisten kommen nach Jering in den Begriffshimmel. In diesen aufgenommen zu werden ist schwer. So sei dies Savigny nur daher gestattet worden, da es Savigny in dessen Recht des Besitzes gelungen sei, ein Rechtsinstitut ohne Anschauung seiner realen praktischen Bedeutung desselben rein aus den Quellen oder dem Begriff heraus aufzubauen. In diesem Begriffshimmel vergnügen sich die Juristen mit allerlei wunderlichem Gerät, etwa der Haarspaltemaschine. Insgesamt ist es, trotz der kurzweiligen Darstellung, Jering jedoch bitterer Ernst mit dem Angriff, den er gegen die Begriffsjurisprudenz, das ist die Scholastik der heutigen romanistischen Wissenschaft, unternommen hat. Grund für die Irrungen und Wirrungen der Begriffsjurisprudenz ist nach Jering der Gegensatz von Theorie und Praxis, weshalb Jering eine Reform der Lehre und der Wissenschaft fordert. Hoffentlich ist es mit dem Beitrag gelungen, einen ersten Einblick in Leben, Werk und Ideen des Rudolf von Jering zu geben. Die Lektüre von Scherz und Ernst in der Jurisprudenz sei allen Hörern ans Herz gelegt. Trotz ihres Alters von gut 120 Jahren scheint sie in einigen Aspekten immer noch aktuell und ist auf jeden Fall des Lesens wert. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten rechtshistorischen Podcast.